What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Das Drama von Arenberg. Es war vorauszusehen und doch kam es dann am Ende mal wieder überraschend, dass es doch so dramatisch war. Eine unglaubliche Tour de France Etappe 5 geht zu Ende mit dem Sieg von Simon Clark. Aber was dahinter im GC passiert, das ist das, was heute auf jeden Fall unser Hauptthema sein wird. Mein Name ist Lukas Bergmann, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tourfunk. Und mir zugeschaltet ist der wunderbare Jonas Bayer, Kopfsteinpflaster-Experte.
Das kann man mit Sicherheit nicht sagen. Mir stellt sich vor allem eine Frage. Ist Wout van Aert der beste Fahrer der Welt? Und ich sage klar, das ist gar keine so große Debatte, sondern es ist ein Ja.
Definitiv. Wir müssen es wirklich erstmal ganz in Ruhe aufdröseln, weil wir müssen natürlich auch nochmal alle mitnehmen, die vielleicht diese Etappe nicht vollständig gesehen haben oder auch nur oder auch gar nicht sehen konnten.
Fangen wir mal an. Das war vielleicht eher die Überschrift über dem Ganzen. Wout van Aert. Richtig. Herausragend.
Das kann man auf jeden Fall definitiv sagen. Wir fangen mal an. Vorne geht eine 6-Mann-Ausreißergruppe weg. Die soll für den Rennverlauf dann natürlich auch noch relativ wichtig werden am Ende, wenn es um den Etappensieg geht. Da ist dann eben auch der spätere Sieger Clark mit drin. Paulus geht dann noch mit, Magnus Kort, wo ich mich frage, der wollte auch nicht nur aufs Bergtrikot gehen, sondern der wollte auch einfach immer nur in Ausreißergruppen sein. Das ist, glaube ich, sein Ziel in dieser Tour de France. Edward Wollershagen dabei, Taco van der Hoorn und dann war noch einer von B&B Hotels. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Goga, so würde ich es mal versuchen. Und dann war eigentlich relativ lange schon klar, diese Ausreißergruppe fährt vorne weg bis zu den Kopfsteinpflasterpassagen und dann hatte man ja so erwartet, dass das Rennen so richtig losgeht. Hat dann allerdings noch ein bisschen gedauert. Es gab die ein oder anderen Versuche mal. Ben O'Connor war zum Beispiel einer, der dann nicht mehr mitgehen konnte. Er hatte auch einen Defekt. Der ist dann früh schon rausgefallen. Und dann das richtige Drama ging richtig los, 35 Kilometer vor Ziel. Erst kriegt Jonas Vingegaard einen Defekt. Das nutzen in diesem Fall Bora und Pogacar aus, die dann Tempo machen und vorne versuchen rauszufahren. Nur 5 Kilometer später stürzt Primoz Roglic und hat wahrscheinlich damit schon wieder die Tour de France verloren. 16 Kilometer vor dem Ziel attackiert dann aus der Spitzengruppe Jasper Stuyven, nicht aus der Spitzengruppe, da war ja noch die Ausreißer vorne, aber aus dieser Gruppe, die dann eben vorne rausgefahren war mit Bora, attackieren dann Jasper Stuyven und Pogi raus. Die wollten dann nochmal ein bisschen Zeit gewinnen. Dahinter hat sich aber Wout van Aert voll aufgeopfert für Jonas Vingegaard und dann gab es so ein richtiges Zeitfahren. Wout van Aert gegen den Rest, der da vorne sich abgewechselt hat. Und letztendlich konnte Wout van Aert dann den Schaden begrenzen und Pogacar und Stuyven waren dann letztendlich doch nur 13 Sekunden vor dem großen Rest der Favoriten. Ich habe schon gesagt, der große Verlierer ist am Ende Primoz Roglic, der über 2 Minuten verloren hat. Der große Sieger des Tages ist Simon Clark, der die Etappe dann im Sprint gewinnen konnte. Es ist sehr, sehr viel passiert und wir werden das nochmal alles einzeln aufdröseln. Nur so viel mal zu den Fakten. Jonas, wie hast du diese Etappe erlebt? Wir haben ja schon die ganze Zeit gesagt, man sollte sie sich auf jeden Fall ganz anschauen. Heute kann einiges passieren. Es hat mich dann doch ein bisschen gewundert, dass es so lange gedauert hat, bis es so richtig abging, oder?
Ja, ich glaube, man hat gesehen, dass alle Teams nervös waren und vor allem die Teams, die Gesamtklassementfahrer dabei hatten, die hatten natürlich kein Interesse dran, dass da jetzt ein Wout van Aert zum Beispiel voll drauf drückt oder Niels Politt 100% all out fährt auf so einem Kopfsteinpflaster, sondern die sich ein bisschen zurücknehmen und schauen, dass sie ihre Kapitäne dabei sich haben. Richtig los ging es dann, glaube ich, wie du gesagt hast, eben mit dem Defekt von Vingegaard und dann eben auch mit dem Sturz von Roglic, wo man dann gesehen hat, dass es sich so ein bisschen aufteilt. Und ich glaube, das ist schon mal das Erste, dass man gesehen hat, dass für Jumbo-Visma heute wirklich alles schiefgegangen ist. Ich habe zwar Wout van Aert schon so gelobt, aber dieser Platten von Vingegaard, da kam einfach dazu, dass es nicht ein normaler Platten war wie bei einer Klassiker-Etappe, sondern eben mit diesem Kopfsteinpflaster. Einfach ist es brutal für diese Teams. Die Autos sind weit weg. Jonas Vingegaard wechselt dann als Erstes auf ein Rad, das ihm viel zu groß ist. Er kann dann gar nicht mehr richtig treten. Dann kommt das Auto er wechselt, aber in dem Moment will er nochmal das Rad wechseln, sieht dann, das Auto kommt an, schiebt sein Rad rüber, kriegt ein neues. Also da ging wirklich, ging es drunter und drüber bei dieser Mannschaft. Muss dazu sagen, Wout van Aert ist ja auch noch gestürzt davor, noch deutlich früher. Also die haben heute wirklich einen rabenschwarzen Tag erwischt.
Ja, ich würde sagen, bevor wir dann gleich nochmal über den Etappensieg sprechen, weil das war ja wirklich dann so ein gesondertes Thema, bleiben wir erstmal bei diesem großen GC-Kampf. Also Vingegaard hat einen Platten. Daraufhin wird wirklich die komplette Jumbo-Mannschaft zurückgerufen.
Bis auf Christoph Laporte.
Bis auf Christoph Laporte, der ist vorne geblieben mit Primoz Roglic. War das im Nachhinein ein Fehler? Fragezeichen, weil ja dann Roglic gestürzt war und dann erstmal keinen Helfer bei sich hatte?
Nee, das war erstmal die absolut richtige Entscheidung, das so zu handhaben. Primoz Roglic war ja vorne, hat noch einen Christoph Laporte dabei gehabt, der im Zweifel ihm ja auch das Rad geben kann. Sollte er einen Platten haben, Stürze kann man natürlich nie vermeiden, aber erstmal ist es, glaube ich, die absolut richtige Entscheidung, zu sagen, wir lassen einen starken Helfer fürs Kopfsteinpflaster vorne bei Primoz und versuchen, Jonas Vingegaard wieder zurückzubringen. Ich glaube, soweit kann man absolut mitgehen. Und dann wird es halt super schwierig. Dann stürzt Roglic, der in dem Zeitpunkt noch vor Vingegaard war. Der Sturz muss wohl relativ schwer gewesen sein. Alles, was man so mitbekommt, ist dass er sich die Schulter wohl auch ausgekugelt hat. Arg viel mehr Informationen hat man leider auch noch nicht. Und dann ist man natürlich auf einmal in einer super beschissenen Situation, weil man Roglic hinter Vingegaard hat, der aber auch noch hinter Pogacar ist, der in dem Moment angegriffen hat. Also man befindet sich in so einer Zwickmühle, dass man sagen will, natürlich will man Vingegaard zurückbringen, aber Roglic will man natürlich auch noch zurückbringen. Und dann ab da ist es natürlich absolut scheiße, die Situation für das Team. Und ich glaube, gar nicht richtig handelbar, oder? Fällt dir da eine Lösung ein?
Nee, sie haben sich ja dann, wie gesagt, aufgeteilt. Und das war die einzige richtige Option, die sie eigentlich hatten. Aber ja, im Endeffekt ist die Frage, hätten sie es anders gemacht, hätte es wahrscheinlich mehr noch für Vingegaard bringen können. Wobei ich glaube, dass Wout van Aert einfach fast alles alleine von vorne gefahren ist. Da ist kein anderer mehr vorbeigegangen. Von dem her war das wahrscheinlich egal.
Ja, Thijs Benoot war noch
sehr, sehr gut, genau. Aber an sich hattest du da keine andere Möglichkeit, weil du musstest ja irgendwie versuchen, diese zwei Kapitäne, die ja sie einfach haben, aufteilen. Und da hat man es eben gesehen, was ein Problem sein kann, wenn du zwei Kapitäne hast und nicht sicher weißt, wer ist dein Hauptkapitän. Aber an sich kannst du natürlich so einen starken Fahrer wie Roglic, der meiner Meinung nach eigentlich vor dieser heutigen Etappe immer noch der vielversprechendste Herausforderer von Pogacar war, weil er auch im Zeitfahren vielleicht dann doch ihm hätte was abnehmen können auf dieser vorletzten Etappe. Das sehe ich bei Vingegaard nicht ganz so stark wie bei Roglic. Von dem her war er noch die größte Gefahr bisher weiterhin für Pogacar. Und deswegen habe ich schon verstanden, dass man ihm auch dann Helfer an die Seite stellt.
Ja, absolut. Also muss man das natürlich auch machen. Ich glaube, dann das ist einfach so schwierig dann in so einer Situation. Was soll man machen? Ja, man hat ja extra für sowas eigentlich zwei Fahrer dabei, damit sowas passiert. Okay, das kann natürlich immer passieren, dass jemand einen Platten bekommt, Vingegaard bekommt ihn dann und dann ist ja eigentlich alles geregelt und dann stürzt auf einmal noch Primoz Roglic und das ist so scheiße. Also, weil man fährt ja im Grunde gegeneinander, ist dann natürlich auch ein bisschen ein merkwürdiges Bild. Sie können aber auch nichts anderes machen als dieses Vorgehen, glaube ich. Am Ende ist es jetzt bei Vingegaard noch ganz gut ausgegangen. Ich glaube, wie wir schon mehrfach gesagt haben, dank Wout van Aert auch, der da viel gearbeitet hat. Man hat aber auch hinten gesehen, dass Roglic auch mitgenommen war von dem Sturz, glaube ich. Also er ist auch mit durchgegangen, aber man hat gesehen, dass da ein bisschen die Power fehlt. Bei Eurosport Deutschland, wo ich es geschaut hatte, haben sie auch immer wieder den Vergleich gemacht, wie locker eigentlich Pogacar über dieses Pflaster gefahren ist. Also der hat ja mal wieder Bock, glaube ich, auf Radfahren, auf Attackieren, hat es dann ja eben auch gemacht, wie du schon gesagt hast, mit Jasper Stuyven. Und das ist dann einfach ein Unterschied gewesen. Wenn du da mal gestürzt bist, du weißt, du bist jetzt hinten dran, 2 Minuten hinter Pogacar, dann da geht dir natürlich auch irgendwann die Motivation ein bisschen flöten, weil du denkst, ach so eine Scheiße, jetzt verliere ich auf so eine, dann glaube ich, kommst du schnell rein, also auf so eine Scheißetappe hier, die Tour de France.
Wie hast du diesen Sturz gesehen? Also ich habe ihn mir nämlich nochmal genau in der Zeitlupe angeschaut und es werden Heuballen oder kleine Heuwürfel genommen, um diesen Kreisverkehr abzusperren und am Ende mit Absperrband überdeckt oder so einer Absperrfolie, die halt so rot-weiß markiert ist, um eben den Fahrern da früh zu signalisieren, dass hier ein Kreisverkehr kommt. Das Problem war aber, dass diese Folien schon von diesen Heuballen so richtig weghingen und es ist nicht ganz genau im Fernsehbild zu erkennen, warum dieser eine Heuballen jetzt auf die Straße gekugelt ist, direkt vor Roglic. Denn dieser da ist kurz die Kamera noch nicht drauf und es sieht aber so aus, als wären da auch einige Zuschauer, die da ein Stück nach vorne gehen, um da eventuell eben Roglic anzufeuern, beziehungsweise einfach hier das Feld anzufeuern. Und dann direkt vor Roglic fliegt eben dieser Heuballen auf die Straße, beziehungsweise direkt vor dem Feld. Ein paar kamen dann eben noch rum und Roglic sieht es dann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es der Windstoß war, ich weiß nicht, ob es Zuschauer waren, aber wenn so eine Markierung so leicht zu bewegen ist, dass nur so ein leichter Hauch oder ein Schritt von einem Zuschauer dafür ausreicht, dass der so auf die Straße kugelt, dann ist da meiner Meinung nach das Ziel dieses Dings sowieso komplett verfehlt. Dann hätte man lieber gar keine Markierung gemacht. Das wäre wahrscheinlich dann sicherer als so eine.
Ja, hast du wahrscheinlich recht. Das ist einfach das Problem von diesen Roubaix-Etappen. Die sind so gefährlich. Und dann kann sowas passieren und das sieht natürlich super dumm aus. Das ist super bitter für Jumbo-Visma, dass dann so ein Sturz kommt, wo man sagt einfach, ja gut, da kann man fast nichts dafür. Der sieht ja nicht richtig. Wir haben ja auch diese Staubwolken gesehen. Also ich glaube, die Fahrer hatten sowieso Probleme mit der Sicht, weil es dann auch schwierig ist, durch die Brillen zu sehen. Viele haben sie auch abgenommen, wie man es kennt. Das ist einfach super bitter natürlich.
Und vorne, da hast du es schon angesprochen, hat dann eben in dem Moment Pogacar attackiert. Er sagt danach im Interview, er wusste nicht, dass Primoz Roglic in diesen Sturz verwickelt war. Er hatte einfach für sich aus die Entscheidung getroffen, es zu probieren. Von dem her weiß ich jetzt nicht, kann man ihm da jetzt auch nicht sagen, er hätte jetzt hier auf einen Konkurrenten oder irgendwas warten müssen bei so einer unübersichtlichen Etappe. Da ist, glaube ich, überhaupt keine Diskussion.
Die einzige weiß niemand, wer wo ist. Also man muss es ja nochmal so sagen, die Teamverantwortlichen im Auto haben natürlich ein Gerät dabei, mit dem sie das schauen, aber das ist über Internet, das heißt, es ist hinterher, die Autos sind so weit weg, ich glaube, in der Situation, da weiß einfach nie jemand gerade, wer wo ist, sondern man fährt einfach sein Rennen und versucht, so weit wie möglich vorne dabei zu bleiben. Alles andere ist da, glaube ich, unrealistisch, also man kann ihm jetzt hier nichts vorwerfen, aus meiner Sicht.
Dann gehen wir mal ein paar Kilometer weiter. Es war dann eben Bora und Pogacar, die letztendlich da im Fernduell gegen den Zug von Jumbo-Visma dann gefahren sind. Die
und Akea Samsic habe ich auch noch vorne gesehen.
Richtig, weil Nairo Quintana war dabei.
Werden wir nachher in unserer Kategorie noch drüber sprechen.
Und die sind dann so ein Fernduell gefahren bis zu Kilometer 16 vor dem Ziel. Und dann kam eben die Attacke von Jasper Stuyven, an die sich dann auch Pogacar drangehängt hat. Und jetzt kommt natürlich die Frage. Es war zwischenzeitlich sicherlich in Reichweite, dass sie die Ausreißer noch holen. So ab Kilometer 8 vor dem Ziel war es aber dann auch relativ klar, dass sie das nicht mehr schaffen werden. Und jetzt kamen einige Fragen, die von einigen HörerInnen uns zugeschickt wurden. Warum ist letztendlich Stuyven für Pogacar am Ende noch mitgefahren? Der Etappensieg war weg und eigentlich hätte er jetzt nicht mehr viel rausholen können bei dieser Etappe. Warum glaubst du, ist er trotzdem immer wieder vorgegangen?
Ja gut, erstmal ist es, glaube ich, ihm gar nicht so klar, beziehungsweise so eine Roubaix-Etappe ist einfach so unübersichtlich, dass, glaube ich, manchmal können die Abstände nicht stimmen, vielleicht nehmen die vorne raus, sind sich nicht einig. Also ich glaube, Jasper Stuyven hatte einfach noch Hoffnung. Dass
aber der
er
ist ja bis zur Ziellinie dann vorne weggefahren.
Ja, gut, am Ende, glaube ich, fährt er da einfach mit, kann ihm ja auch scheißegal sein. Also er hat keinen GC-Fahrer in seiner Mannschaft, kann ihm wurscht sein. Ja. Also hat er auch noch ein ordentliches Ergebnis rausgeholt. Vielleicht hat ihn Pogacar einfach bequatscht, der soll mitfahren. Und dann hat er sich gedacht, warum nicht, keine Ahnung. Aber
da wird schon auf Twitter gut spekuliert, ja, was zahlt Pogacar an Jasper Stuyven?
Ja, das kann natürlich auch sein, ja, warum nicht? Ja, was weiß ich, das hat man alles schon gesehen. Aber ja, am Ende würde ich ihm da keinen Vorwurf machen. Ja. Am Ende geht es für ihn um Rennen, für Pogacar geht es um ein anderes Rennen. Und das Rennen von Jasper Stuyven oder wie viel Abstand da Jonas Vingegaard auf Tadej Pogacar hat, das kann Jasper Stuyven wirklich vollkommen gleichgültig sein. So hart es dann ist, ja. Man will natürlich auch eine spannende Tour haben, aber Jasper Stuyven kann es vollkommen egal sein.
Ich möchte ihn auch noch ein bisschen in Schutz nehmen, bevor da gleich dann eben die Verschwörungstheorien kommen, dass er jetzt irgendwie da sich mit Geld hat kaufen lassen. Ich glaube, dass Jasper Stuyven noch eine Mini-Chance auf das gelbe Trikot sieht bei dieser Tour de France. Er hat knapp eine Minute Rückstand und es kommen schon noch einige Etappen, die ihm liegen. Gerade die morgige Etappe. Vielleicht ist tatsächlich seine Hoffnung, dass er da heute so viel Zeit hätte rausholen können, dass er eben mit Pogacar dann letztendlich da vorne ist. Und Pogacar interessiert sich ja für die Etappe morgen dann zum Beispiel nicht, wenn Jasper Stuyven da vorne rausfährt. Der weiß ja, den kriegt er wieder. Und da hätte er dann vielleicht morgen ein bisschen Zeit rausholen können auf ihn und tatsächlich irgendwie am Ende sogar mal das gelbe Trikot noch abstauben können. Von dem her verstehe ich schon, dass er bis zum Schluss, und er wusste sicherlich nie so ganz genau über die Zeitabstände Bescheid, dass er versucht hat, da jede Sekunde rauszuholen, weil diese Option hatte er einfach dadurch, dass er so gut liegt aktuell, schon auch immer gehabt und hat sie auch noch, meiner Meinung nach.
Ja, absolut. Kann das sicher auch eine Option sein für ihn. Ich glaube, die wichtigere Frage ist, uns hat noch jemand eine Frage geschickt, warum ist hinten in der Gruppe von Jonas Vingegaard war auch Geraint Thomas drin? Warum ist da Ineos nicht mitgefahren? Die hatten auch Helfer dabei.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, ja. Vielleicht konnten sie nicht mehr? Oder haben sie einfach gesagt, okay, Wout ist jetzt die stärkste Option, die wir haben?
Nee, ich glaube, dass sie hatten vorne noch Yates und Martinez und ich glaube, dass sie in der Situation dann einfach abgewogen haben, dass sie gesagt haben, nee, wir helfen jetzt nicht Jonas Vingegaard noch zurück, sondern dann opfern wir lieber Geraint Thomas, haben unsere zwei Fahrer noch vorne und wenn es hier einen großen Abstand gibt, dann ist es so, ja, dann haben wir zwar Geraint Thomas verloren, aber wir haben zwei andere Fahrer, die eine große, größere Chance dann aufs Podium haben als aktuell mit G hinten und Vingegaard, der eben Zeit verliert.
Auf jeden Fall hat es dann eben die Gruppe um Jonas Vingegaard, angeführt eben von Thijs Benoot und Wout van Aert, das haben wir ja schon gesagt, wieder geschafft, Bora Hansgrohe einzuholen und Akea Samsic, eben diese Gruppe, die dann sich hinter Pogacar und Stuyven befunden hat. Und dann kam es da eben dann auch nochmal zum Fernzeitfahren gegen die zwei. Da waren dann allerdings mehrere Teams noch vertreten. Das war nicht nur alleine Jumbo, auch wenn Wout van Aert dann vor allem die letzten 2 bis 3 Kilometer nochmal sich richtig vorne eingespannt hat und da nochmal alles rausgeballert hat. Aber da hat er dann ein bisschen Unterstützung gehabt. Und damit haben sie es dann tatsächlich geschafft, diesen Schaden auf 13 Sekunden zu begrenzen. Und das ist wirklich absurd. Du hast es schon angesprochen am Anfang, ist Wout van Aert der beste Fahrer der Welt. Er hat sich da zurückfallen lassen und fährt seinen Kapitän wieder so nah ran an Leute wie Jasper Stuyven und Tadej Pogacar. Also Tadej Pogacar, man hat ihn auf so einem Kopfsteinpflaster noch nicht wirklich gesehen, aber Jasper Stuyven ist einer der besten der Welt auf diesem Terrain.
Ja gut, wir haben es bei der Flandern-Rundfahrt gesehen, ja, Tadej Pogacar ist so ein Ausnahmetalent im Bikehandling, in dem, was er auf die Straße bringen kann an Watt. Also er ist so super stark, Tadej Pogacar, ich würde Wort von Art, aber dennoch nochmal hervorheben, er ist gestürzt, er musste da von hinten nach vorne fahren die ganze Zeit, hatte da nochmal Probleme, hat in dieser letzten Gruppe auch jetzt nochmal rausgenommen, wollte sich erst verabschieden, hat ihm wahrscheinlich nochmal jemand auf so gesagt, hör mal, Pogacar ist vorne raus, wusste er vielleicht in dem Moment auch gar nicht und dann hat er sich nochmal vorne reingehangen. Also das ist eine unglaubliche Leistung, ist sogar im gelben Trikot geblieben, also das vollkommen, ist absurd. Vollkommen verrückt.
Ja, das war der einzige bittere Moment für Nelson Paulus oder vielleicht der zweite bittere Moment, wenn wir da jetzt nämlich dann auf die Spitzengruppe mal kommen und über den Etappensieg sprechen. Da muss man ja sagen, sie waren zu fünft lange Zeit unterwegs, kamen dann noch letztendlich zu fünft in die entscheidende Phase und konnten da den Vorsprung dann immer weiter ausbauen. Magnus Cort Nielsen hat sich dann irgendwann verabschiedet aus dieser Spitzengruppe, dann waren es nur noch 4. Der konnte nicht mehr, der hat einfach, glaube ich, die letzten Tage schon zu viel Körner gelassen. Aber
enttäuschend, oder?
Die anderen 4 haben dann eben noch diesen Sprint ausgefahren. Und Nelson Paulus war der Erste, der es versucht hat, einen langen Sprint anzuziehen, hatte dann auch schon einen irre Vorsprung. Und dann haben sich die anderen 3 natürlich angeschaut. Edward Boasson-Hagen hat dann letztendlich die Initiative übernommen, hat das Loch zugefahren. Am Ende hat er sich geopfert für nichts, denn Taco van der Hoorn und Simon Clark sind dann um den Etappensieg gesprintet. Und Simon Clark, trotz dem, dass er zwischenzeitlich schon ganz schön Rückstand auch hatte, konnte sich dann nochmal knapp an Taco van der Hoorn vorbeiziehen und holt den Etappensieg. Eine Riesenerleichterung für ihn und eine Riesenerleichterung, glaube ich, auch für Israel, die ein Katastrophenjahr bisher fahren. Wir haben es in unserer Tourvorschau angesprochen, aber das war heute eine Entschädigung für vieles.
Am Ende, glaube ich, da konnte niemand mehr. Die waren sich auch alle einig, muss man sagen, bis eben zu dieser Attacke von Nelson Paulus. Dazu kommt, glaube ich, dass außer Edvald Boasson-Hagen, von denen niemand ein wirklicher Kopfsteinpflaster-Spezialist ist, also da kann man jetzt nicht sagen, dass die da alle das gewohnt sind, sondern die sind alle irgendwie so ein bisschen reingeraten, glaube ich, in die Situation und die waren alle so platt. Also man hat seinen Zielsprint gesehen, war so ein bisschen dann in Zeitlupe, Simon Clark und Taco van der Hoorn. Edvald Boasson-Hagen hat, glaube ich, zu viele Körner verschossen. Beim Zufahren der Lücke hat sich da so ein bisschen geopfert, wahrscheinlich mit dem Hintergedanken zu sagen, ja, lieber die Chance auf einen Sieg als ein sicherer zweiter Platz oder ein Sprinter um zweiter Platz, hat sich da dann vielleicht ein bisschen verpuckert, aber gut, so ist es jetzt. Und der Sprint war dann, also hast du wirklich gesehen, die waren so platt, da hat nicht mal mehr jemand, ich glaube, die haben sich nicht mal mehr angeschaut, als sie über die Ziellinie gefahren sind, weil keine Kraft mehr war und die wussten, glaube ich, beide nicht, wer da jetzt vorne ist und wer nicht. Und die waren so platt und am Ende ist es natürlich schön für Simon Clark, Taco van der Hoorn, Edvald Boasson-Hagen jetzt natürlich genauso verdient gehabt, aber am Ende ist es so, dann gibt es einen Gewinner.
Und der war natürlich überglücklich, hat schon gesagt, er ist mit Krämpfen dann irgendwie am Schluss da gewesen, hat sich dann aber trotzdem irgendwie noch an Taco van der Horn rangezogen. Es wäre schon wieder so ein typischer van der Horn gewesen. Das hatte ich eigentlich schon wieder gesehen, aber ist auch natürlich jetzt sehr schön für Simon Clark.
Der ist 2021, ist er Paris-Roubaix gefahren. 55. ist er damals geworden. Also er hat auf jeden Fall eine gewisse Erfahrung, aber da kann man natürlich nicht vergleichen. Er ist kein Kopfsteinpflaster-Spezialist. Ist dann am Ende, glaube ich, doch überraschend, dass keiner von diesen Jungs, die man dann doch hätte vorne gesehen, also jetzt Mats Pedersen, Jasper Stuyven, der es zwar versucht hat, aber am Ende hängt es, glaube ich, daran, dass eben die Teams ums Gesamtklassement einfach zu vorsichtig waren und dann das Tempo nicht hoch genug wurde.
Und einer war auch nicht vorne, den man erwartet hatte. Der einzige, der von vielen als wirklicher absoluter Top-Favorit für diese Etappe gesehen wurde. Es wurden ja sehr, sehr viele Favoriten genannt, aber einer, der immer noch mal herausgestochen ist, und das natürlich auch aufgrund seiner Vergangenheit zu Recht, Mathieu van der Poel. Heute muss man fragen, zu Unrecht, was ist los mit dem?
Er hat nicht die Beine. Er hat es im Interview auch davor gesagt, er sieht sich nicht als Favorit jetzt für diese Etappe und ich glaube, er hat einfach nicht die Beine. Ich glaube, so einfach muss man sagen, er ist nicht so aus dem Giro rausgekommen, wie er sich hätte gewünscht wahrscheinlich, aber am Ende muss man sagen, so hat er keine Chance auf einen Etappensieg und jetzt wird es immer schwerer. Morgen ist eigentlich eine Etappe für ihn, aber wenn man die Form von heute sieht, dann kann man entweder sagen, okay, er hat sich für morgen geschont oder er hat einfach nicht die Beine. Sah nicht gut aus, er musste einfach abreißen lassen, kein Sturz, kein Defekt oder sowas. Das ist dann schwierig und das ist auch nicht optimal natürlich für sein Team Alpecin de Koenig, die jetzt zwar mit Jasper Philipsen, der gut dabei war, ein Sprinter, der immer wieder versucht hat, die Gruppe nochmal zu animieren, dass sie vorne ranfahren, aber da hatten natürlich auch wenig Leute Lust darauf, mit ihm dann in den Zielsprint anzukommen. Ja, das ist dann auch schwierig für die Mannschaft, dann ihn dabei zu haben als großen Star, der dann nicht die Beine hat. Das macht es super schwierig.
Es ist das erste Mal, glaube ich, dass ich ihn so wirklich wahrnehme, dass er nicht mit fortlaufender Renndauer und Rennhärte und Renntagen eigentlich immer besser wird. Also, dass er tatsächlich auch mal eine Schwächephase hat. Und das wäre auch mal schön zu sehen. Aber sonst hatte man das in den vergangenen Jahren immer das Gefühl, egal wo er auftaucht, egal wie viel er fährt, er wird eigentlich dadurch nur noch besser. Und jetzt ist dann doch mal vielleicht irgendwo der Ofen ein bisschen aus.
Absolut möglich. Dann lass uns doch auf unsere Kategorie schauen. Heiß und Laus des Tages, oder?
So machen wir es.
Ausreißer und Ausrutscher.
Absoluter Ausreißer für mich heute. Jens Vogt. Die Eurosport-Berichterstattung war fantastisch.
Ich hatte ihn auch als einen Ausreißer. Ja. Da sind wir uns einig.
Jens Vogt hatte den absoluten Überblick. Man hat das Gefühl gehabt, er schwebt in einem Helikopter über dem ganzen Geschehen, hat immer gewusst, wer wo ist. Ich selbst nicht. Ich habe mich dann komplett auf Jens Vogt verlassen, der immer direkt sagen konnte, ja, der und der ist da, das und das ist jetzt das Problem, deshalb machen die das und das. Also Jens Vogt hatte heute einen absoluten Sahnetag. Der hätte heute auf jeden Fall, wäre auf dem Rad gesessen, in der Ausreißergruppe, hätte er mitgekämpft um den Tagessieg.
Definitiv. Und man muss das ja wirklich mal herausheben, weil er wird natürlich oft kritisiert. Viele kritisieren auch immer wieder die Übertragungen von Eurosport, aber heute waren die absolut top. Ich habe dann auch auf Eurosport geschalten und muss sagen, da hatte man den besten Überblick. Und so sehr man Jens Vogt manchmal für seine Aussprache belächelt, das ist definitiv sehr, sehr starke Leistung von ihm heute gewesen. Hat Spaß gemacht. Muss man definitiv sagen. Der Ausrutscher für mich des Tages ist schon vor der Etappe passiert. Und zwar musste in dem John Degenkolb-Segment, das haben sie ganz am Anfang der Sportschau-Übertragung gezeigt, musste ein Kopfsteinpflaster nochmal neu eingebuddelt werden. Denn ein Laster war vorab drüber gefahren und hatte dabei einen der Kopfsteinpflastersteine aus der Verankerung, wenn man so will, gerissen. Der war dann auf jeden Fall zu lose. Und dann wurde da nochmal von den Verantwortlichen ein bisschen rumgebuddelt und gegraben, um diesen Stein letztendlich wieder festzumachen. Fand ich sehr lustig zu sehen, das ist natürlich relativ bitter. Wann, frage ich mich, kommt da ein Laster noch vorab über diese Strecke drüber und wann oder wie managt man das dann in dieser kurzen Zeit, das mitzukriegen, dass da jetzt ein Stein so lose ist, dass man den wieder neu befestigen muss? Also das fand ich eindrücklich zu sehen, aber natürlich dann der Ausrutscher, der Lasterfahrer, das muss er besser handeln. Du kannst nicht mit deinem Laster vorher über so eine Paris-Roubaix-Strecke fahren. Das ist nicht bei einem Radrennen dieser Wichtigkeit möglich.
wer sehr gut drauf war, ein absoluter Ausreißer von mir, ich habe es vorher schon angekündigt, Nairo Quintana. Der ist nicht nur an der Windkarte stark, sondern der ist auch auf dem Pflaster stark. Irgendwann hat auch mal Jens Vogt gesagt, was macht Nairo Quintana noch da vorne? Den hätte ich hier nicht erwartet. Aber der ist wieder mit einer Leichtigkeit übers Pavé geflogen. Aber absolut beeindruckend zu sehen. Also irgendwie scheint ihm solche Sachen, das macht ihm überhaupt kein Problem. Er hat offensichtlich sehr gutes Gefühl dafür, wo er fahren muss, damit er eine gute Position hat. Stürzt nicht, also absolut spektakuläre Leistung. Genauso wie von Enric Mas, da hätte ich nicht erwartet, dass der da irgendwie noch vorne mit rumfahren kann.
Definitiv. Also Nairo Quintana, als er auf einmal da war und als auch sein Team nach vorne gegangen ist, das war für mich eine der großen Überraschungen in dieser Etappe. Sehr, 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 sehr spannend zu sehen. Dann ziehen wir mal so ein kurzes Zwischenfazit nach dieser fünften Etappe, wenn wir da aufs Gesamtklassement schauen. Im Endeffekt hast du schon gesagt, Wout van Aert ist am Ende doch noch in Gelb geblieben. Allerdings hat sich sein Vorsprung natürlich ein wenig verkürzt. Nelson Paulus, der eben in der Ausreißergruppe mit war, ist jetzt der neue Zweitplatzierte.
Edvald Boasson-Hagen ist Dritter, Pogacar Vierter mit 19 Sekunden Rückstand. Und da kann man dann, glaube ich, schon so ein bisschen anfangen, aufs Gesamtklassement zu schauen. Also Pogacar eben mit 19 Sekunden, Vingegaard dann 40, 21 Sekunden dahinter. Dann kommt ein Dreier Ineos-Block, die quasi gleich auf sind, 8 Sekunden hinter Vingegaard. Dann Vlasov, Bora von Bora, die heute auch ein super Rennen gefahren sind. Vlasov, der super aus allem rausgehalten haben, Polit, Schachmann auch. Also die sind ein sehr, sehr starkes Rennen heute gefahren. Und da muss man schon ein bisschen scrollen. Dann ist noch Daniel Felipe Martinez, Romain Bardet mit 1 Minute 10 Rückstand. Also die sind da noch dabei und dann kommen eben die größeren Verlierer, glaube ich. Also Rigoberto Urán auch schon in den letzten Tagen immer wieder Zeit verloren, den kann man da, glaube ich, nicht mehr rausrechnen. Und dann eben Primoz Roglic mit jetzt 2,30 Rückstand auf Wout van Aert, also 2 Minuten 10 auf Tadej Pogacar. Das ist nicht mehr aufzuholen für ihn, oder?
Nee, definitiv nicht. Also ich würde mich trotzdem noch wehren zu sagen, das Podest ist futsch. Aber auf Pogacar kann das nicht mehr holen. Aber wir haben ja letztes Jahr gesehen, mit was für einem Vorsprung Tadej Pogacar letztendlich dann gewonnen hat. Wenn Roglic da mit ihm mitfahren kann, also wenn er tatsächlich der Contender gewesen wäre, der ihn schlagen hätte können, dann müsste er ja rein theoretisch von der Zeit her jetzt nichts mehr verlieren vielleicht. Und dann ist natürlich die Frage, wenn die anderen weiterhin dann so viel Zeit verlieren wie in den letzten Jahren, dann kann er trotzdem noch aufs Podium fahren. Allerdings setzt das natürlich voraus, wie es ihm körperlich geht. Also wenn er natürlich jetzt mit einer ausgekugelten Schulter oder sonstigen Verletzungen im Krankenhaus noch diagnostiziert wird, dann wird es ja nicht einfacher die nächsten Tage.
Bin ich voll bei dir. Grünes Trikot hat sich natürlich nichts verändert. Wout van Aert bleibt vorne, auch wenn der Vorsprung ein bisschen kleiner geworden ist auf Fabio Jakobsen. Bergtrikot, Magnus Kort, Jugendtrikot, weiß ich gar nicht, kann man das immer noch so nennen, er fährt halt weiter in diesem weißen Trikot, wie immer, Tadej Pogacar, Teamwertung haben wir, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen, Ineos Cannondale, das liegt eine Sekunde vor Jumbo-Visma, haben heute eine Sekunde aufgeholt, also ja, da wird noch ein heißer Kampf entbrennen, glaube ich.
Bevor wir gleich noch auf den Fantasy-Manager schauen, würde ich gerne noch kurz über ein technisches Detail von heute sprechen, auf das uns Phil aufmerksam gemacht hat. Borans Grohe hat ein besonderes Rad, wie sicherlich einige Teams oder fast alle Teams heute natürlich am Start gehabt. Aber da war zu sehen, dass Vlasov wild an seinem Lenker rumgeschraubt hat, immer wenn es auf die Kopfsteinpflasterpassagen ging. Man kann das auf der Instagram-Story von Boran nochmal nachschauen. Sie haben das vorgestellt. Das ist tatsächlich die Möglichkeit, um vorne eine leichte Federung in den Lenker reinzubringen. Also je nachdem, wie weit man aufdreht, den Knopf, der sich oben am Lenker befindet, desto stärker wird diese Federung oder desto schwächer wird sie. Und das fand ich schon interessant zu sehen. Hatte ich so jetzt auch noch nicht entdeckt, dass man hier eine Federung am Rennradlenker so verstellen kann.
Ich erinnere mich nur an die Szene in der Peter Sagan, als er gewinnt Paris-Roubaix, als er seinen Lenker festzieht während der Fahrt auf dem Kopfsteinpflaster. Das war auch beeindruckend damals, aber das hatte nichts mit einer Federung zu tun.
Aber es ist schon immer wieder interessant, wie dann doch halt diese Etappen komplett aus dem Muster fallen und jedes Team dann nochmal extra irgendwas versucht. Und letztendlich hat sich's auch gelohnt, denn die Etappe hat genau das gehalten, was sie versprochen hat. So muss man es definitiv sagen. So bitter das natürlich für manche Teams ist. Dein abschließendes Fazit: Braucht's das bei der Tour de France? War es cool, das mal wieder drin zu haben? Wie siehst du es?
Ja, es ist natürlich mega, das sich anzuschauen. Für die gesamte Tour ist es wahrscheinlich immer schlecht. Also es ist, wenn man die Etappe singulär sieht, ist es absolut geil, sich das anzuschauen. Das ist eine Mega-Etappe. Aber wenn man für eine lange Spannung in der Tour ist, dann ist es nicht so gut. So will ich es, glaube ich, mal festhalten. Ein technisches Detail noch. Jumbo-Visma ist auf Tubeless umgestiegen heute. Kann jeder mitmachen, was er will. Keine Ahnung. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen.
Dann lass uns auf den Fantasy-Manager schauen. Durch die Ausreißergruppe war das natürlich heute alles dann nicht so vorhersehbar. Ich schätze mal, viele haben auf Mathieu van der Poel als Kapitän gesetzt. So ging es mir
ich zumindest. Auch. Ja, ich auch. Und das ging absolut schief.
Null Punkte hat der Mann gemacht.
Ein Name sticht aber raus. Slavicello. Der hat absolute Volltreffer gelandet. 863 Punkte hat er gemacht und hat unter anderem in seinem Team Tadej Pogacar, Wout van Aert, Magnus Cort Nielsen, Taco van der Horn, Jasper Stuyven, Fabio Jakobsen. Also er hat heute wirklich, und der hätte noch viel besser landen können, Niels Polit und Stefan Küng hat er noch drin gehabt. Also es hätte durchaus passieren können, dass die ersten acht der Etappe sind, ehrlicherweise, wenn man da mal heute drauf schaut. Aber so ist es nicht gekommen, aber wirklich mit großem Vorsprung auch, der sich den Tagessieg geholt. Absolut verdient.
An der Spitze bleibt es gleich, F12 immer noch vorne. Der hat da ein sehr, sehr gutes Team beisammen, macht immer wieder viele Punkte. Der wird schwer zu schlagen sein, aber es gibt dann doch noch ein paar, die auf den Fersen sind. Schauen wir auf die morgige Etappe. Es wird nicht minder anstrengend wahrscheinlich, auch wenn einige Teams erstmal durchatmen, dass dieser Tag überstanden ist. Allen voran Jonas Vingegaard und Wout van Aert, da bin ich mir relativ sicher. Es geht von Binche, ja, mein Französisch ist natürlich ausgezeichnet. Also
nach Longwy.
Nach Longwy, das kann ich sagen. Longwy ist die Zieletappe. 219 Kilometer ist schon relativ lang und es wird zum Schluss dann auch sehr, sehr hügelig. Also wir haben zwar zum Schluss nur noch einmal eine Bergwertung der dritten Kategorie, aber wenn man sich dann auch so das Zielfinish anschaut, dann geht es da eben bergauf und da sind auch noch zwei, drei andere Hügel davor. Also das wird definitiv was für Klassiker-Spezialisten, vielleicht sogar für so jemanden wie Dylan Teuns oder sowas, die an solchen Schlussanstiegen immer gut sind. Peter Sagan natürlich zu nennen, Michael Matthews kann solche Etappen gewinnen. Mathieu, wer ist dein Geheimtipp? Wen würdest du vorne sehen? Mathieu van der Poel nach dem heutigen Tag?
Normalerweise würde man denken, wäre eine absolute Etappe für ihn, aber ehrlicherweise kann man ihn, glaube ich, gar nicht mehr nennen im Fantasy Manager. Kann man jetzt sogar, glaube ich, schon drüber nachdenken, ihn rauszunehmen, ehrlicherweise.
Dafür, wie teuer er ist, ja.
Nach der Leistung. Ich glaube, morgen wird die entscheidende Frage sein, welches Team will wirklich nachführen? Also wie viele Mannschaften werden sich finden, die eine Ausreißergruppe wieder einholen wollen? Und ich glaube, da ist die Anzahl sehr wenige. Weil Jumbo-Visma, denen ist es, glaube ich, egal, UAE auch, das sind erstmal die ganz Großen. Und dann ist es eben ein Team wie Bahrain, die da die Nachführarbeit organisieren müssen zum Beispiel. Auch Bora zum Beispiel, die werden da kein Interesse haben, dass es da irgendwie noch um Etappensieg geht. Ja, deshalb, ja, vor allem mit Ausblick auf die Etappe 7 eben dann an der Planche de Belfi, glaube ich, dass da einige Teams runterfallen. Deshalb tippe ich auf einen Ausreißersieg. Und da ist es dann schwierig, immer Namen rauszufischen. Hast du eine Idee?
Magnus Cort Nielsen, der ist bestimmt in der Ausreißergruppe und der hat solche Finishes auch schon mal gewonnen. Nein, keine Ahnung. Ich tippe mal drauf, dass tatsächlich Jasper Stuyven es irgendwo probieren wird, mit in diese Ausreißergruppe vielleicht zu gehen. Ich glaube, dass der immer noch auf dieses gelbe Trikot schielt und vielleicht auch jemand wie Mats Pedersen, dem das auch liegt. Also ich könnte mir vorstellen, dass Trek irgendwas macht, entweder dann die Ausreißer zurückholt und irgendwo versucht zu attackieren oder schon von vornherein in die Ausreißergruppe geht. Also Trek hätte ich mal morgen ganz stark auf dem Schirm, nach dem, was sie heute schon probiert haben. Haben sie noch, glaube ich, ein paar Rechnungen offen.
Ja, vielleicht auch jemand wie Valentin Madouas von FDJ, der morgen in die Ausreißergruppe gehen könnte, einfach weil er sehr, sehr stark ist. Er kann sowas. Haben wir schon gesehen im Klassikersaison dieses Jahr. Also auf solche Leute würde ich morgen mal mein Geld setzen. Vielleicht aus deutscher Sicht Georg Zimmermann wäre vielleicht ein Kandidat für so eine Etappe. Also,
wenn Marc Schachmann darf, dann vielleicht auch Marc Schachmann. Aber wir werden sehen. Also es sind viele Namen. Dadurch, dass das Profil da eben hinten raus so schwierig wird, kommt es natürlich darauf an, welche Taktiken fahren die Teams. Wir sind gespannt, freuen uns auf die morgige Etappe und ja, hoffen, dass alle Fahrer heute einigermaßen gut durchgekommen sind und nicht allzu viele aussteigen. Allen voran Primoz Roglic, wäre schon schön, wenn wir ihn weiterhin bei dieser Tour de France sehen. Jack Haig hat schon erwischt, der ist heute ausgestiegen, die erste Aufgabe. Manchmal ist es ja dann doch so, dass nach so einem Tag noch ein paar mehr folgen, aber wir hoffen mal das Beste. Wir melden uns morgen wieder mit dem Tourfunk. Bis dahin, macht's gut.
Was ab? Der Radsport-Podcast.
What's Up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.